Herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon und wie ich finde, einem sehr griffigen Titel, die verzweifelte Republik. Es könnte eigentlich ein aktueller Titel sein, Österreich betreffend ist es aber nicht. Und bevor ich den heutigen Gast vorstelle, Sie wissen die üblichen Worte zu Eingangs des Kepler-Salons. Der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land, worüber wir sehr froh und dankbar sind, aber auch vom Verein der Freunde des Kepler-Salons, und ich lade Sie sehr herzlich ein. Werden Sie Mitglied dieses Vereins? Entsprechende Formulare finden Sie immer zu Ende der Quartalsprogramme. Die Bewirtung unserer Bar ist immer und immer noch in den Händen des Wirts am Graben. Und wenn Sie einen Wortbeitrag haben zur nachfolgenden Diskussion, lade ich Sie sehr herzlich ein, das Mikrofon zu verwenden, das herumgereicht wird, auch wenn manchmal die Qualität des Mikrofons moniert wird. Wir sind aber dabei, neue Mikrofone anzuschaffen. Mein Name ist Karin Wagner und der heutige Gast ist Dr. Walter Rauscher. Mich interessiert immer, wenn ich Gäste habe, worüber sie dissertiert haben, wenn sie ein Doktorat abgeschlossen haben. Und das Dissertationsthema von Herrn Dr. Rauscher ist Außenpolitik zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich unter besonderer Berücksichtigung der slawischen Reichstagsabgeordneten. Zeitraum 1887 bis 1895. Walter Rauscher arbeitete für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien. Er gilt als Spezialist für die österreichische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Als Forscher war am österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut tätig und an der österreichischen Akademie der Wissenschaften, beziehungsweise ist er das. Zahlreiche Veröffentlichungen, auch in viele andere Sprachen übersetzt, auch in Zusammenarbeit mit anderen Historikerinnen und Historikern. Die jüngste Publikation, Brand New, die verzweifelte Republik Österreich zwischen 1918 und 1922. Brand New deswegen, das Buch erschien mit 1. Oktober 2017. Und ich freue mich sehr, dass wir wirklich jetzt so auf den ersten Spot den Autor dieses sehr, sehr guten Buches hier haben und freue mich auf Ihre Ausführungen und heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich hier zu sein an diesem ganz speziellen Ort und dieses Buch vorzustellen und mit Ihnen etwas auch darüber sprechen zu können. Zum Titel eben, die verzweifelte Republik, warum verzweifelt? Wenn man sich das Jahr der Gründung der Republik ansieht, dann fällt eben auf, Österreich ist ein Kriegsverlierer, ein besiegter Staat, eigentlich natürlich Österreich-Ungarn, aber eben auch dann weiterer Folge, es wird darüber noch zu sprechen sein, eben auch das neue Österreich. Verzweifelt auch darum, weil es diesem neuen Staat an allen mangeln wird, was so ein Staat zum Leben eigentlich braucht. Die Menschen leiden an Hunger, sie leiden darunter, dass es keine Kohle mehr gibt. Deswegen ist das Problem der Kälte im Winter ein ganz besonders großes. Zum einen drohen die Menschen zu verhungern, zum anderen regelrecht zu erfrieren. Die Menschen leiden unter Krankheiten wie Tuberkulose, Rachitis und vor allen Dingen in dieser Zeit wie weltweit an der spanischen Grippe. Verzweifelt auch darum, weil das Land wirtschaftlich komplett ausgeblutet ist. Es ist gleichzeitig auch handelspolitisch vollkommen isoliert. Die ehemaligen Nachbarvölker im Reich sind jetzt Nachbarstaaten geworden und machen die Grenzen dicht und erpressen damit teilweise auch Österreich politisch. Österreich ist zu dieser Zeit in den Jahren 1918 und in den Folgejahren eben ein Objekt der internationalen Beziehungen, kein Subjekt. Es ist, kann man sagen, komplett machtlos. Es ist aber auch innenpolitisch zerrissen in konservative Strömungen, in moderne Strömungen. Dem Staat, dem Zentralstaat fehlt auch die Autorität, auch gegenüber den anderen österreichischen Ländern. Auch darüber wird noch zu sprechen sein, was ich darunter meine. Es ist sogar ein Staat, der zur Selbstständigkeit gezwungen wird. Denn, wie ich dann bald ausführen werde, hat sich Österreich ja nicht eigentlich als unabhängiger, als selbstständiger Staat gegründet, sondern als Teil eines Größeren, wird aber dann in weiterer Folge zur Unabhängigkeit, zur Selbstständigkeit verpflichtet. Österreich wird dann auch territorial beschnitten, hat also auch nicht den Umfang, nicht die Einwohnerzahl, nicht die wirtschaftlichen Ressourcen, die es eigentlich angestrebt hat. Auch darüber wird zu sprechen sein, genauso wie eben dann über eine Zeit, wo Österreich definitiv schon vor dem Staatsbankrott steht, wo eben die Inflation bereits eine Hyperinflation ist, wo die Teuerung unvorstellbare Ausmaße annimmt. Das ist dann in den frühen 20er Jahren der Fall. Österreich ist auch bedroht von Bürgerkrieg, von Revolution, von Anarchie, von Chaos. Auch hier kann man von einer Verzweiflung vieler Gesellschaftsschichten durchaus sprechen. Und bis zu diesem letzten Jahr, das ich in dem Buch behandle, 1922, sieht es dann sogar schon so aus, dass Österreich definitiv eben bankrott finanziell sein dürfte und dadurch zusammenbricht als Staatswesen und unter den Nachbarn aufgeteilt werden soll. Das wird dann noch in letzter Sekunde, könnte man fast sagen, verhindert. Aber eben diese Sanierung, dieses Sanierungswerk wiederum, geht auch sehr streng, manche würden sagen erbarmungslos vor sich und eint nicht die Republik, konsolidiert sie eigentlich nicht, sondern zumindest innenpolitisch zerreißt sie aufs Neue. Eben vor 99 Jahren, im Oktober 1918, war die Donaumonarchie am Ende. Der Krieg war verloren, die Völker gründeten eigene nationale Staaten und die Versorgungslage im heutigen Österreich war höchst prekär. Die Gründung der Ersten Republik geht also vor dem Hintergrund des Niedergangs der alten Ordnung und der Auflösung vor sich. Und das inmitten größten Elends. Wir haben Teuerung, wir haben Inflation, wir haben Hunger, wir haben Krankheiten, wir haben Armut. Und dazu im Herbst 1918 dann auch noch eine Riesenarmee in Auflösung. Das alte Herrschaftssystem, das der Habsburger, ist diskreditiert, die Gesellschaft durch den langen Krieg radikalisiert und eine Revolution erscheint vielen möglich. Zu spät entscheidet sich der letzte habsburgische Monarch, der letzte Kaiser Karl I., zu einem Reformschritt. Viel zu spät. Er möchte anordnen, man muss sagen, er möchte anordnen, die Errichtung eines Bundesstaates auf der Basis der nationalen Selbstbestimmung. Ein Wort, das damals ganz en vogue war und ein Begriff, auf den sich jetzt nun jeder kapriziert. Die slawischen Völker Österreich-Ungarns lehnen dieses Vorhaben aber komplett ab, denn sie wollen einfach ihre eigenen unabhängigen Staaten gründen und nicht mehr unter dem Zepter Habsburg stehen. Es siegt also der Nationalstaatsgedanke damals über den Gedanken, über die Idee einer Mitteleuropa-Union. Und den deutschsprachigen Politikern in Österreich, die waren es eigentlich gewohnt, in großen Räumen zu denken. Und sie möchten eigentlich diesen Bundesstaat durchaus leben, bekommen aber dazu keine Gelegenheit von Beginn an nicht, weil eben die slawischen Völker ihre eigenen Staaten nicht nur gründen möchten, sondern sie gründen sie einfach. Und so wurde eben das heutige Österreich letzten Endes, oder das neue Österreich besser gesagt, gegründet, weil die deutschsprachigen der westlichen Reichshälfte, also der österreichischen Reichshälfte, der Doppelmonarchie, weil denen einfach gar nichts anderes mehr übrig blieb. Karl Renner hat selber mal gesagt, Wir waren von einem Tag am anderen plötzlich ein Volk ohne Staat. Und es sollte sich eben zeigen, dass diese Gründerjahre, also von 1918 folgend, Jahre waren, wo es einfach nur für die Bevölkerung und für den Staat selber ums nackte Überleben ging. Dieser neue Staat wird am 30. Oktober 1918 gegründet durch die neue provisorische Nationalversammlung. Und der Name dieses Staates ist schon Programm, nämlich Deutsch-Österreich. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der anderen slawischen Völker befeuern dann in den nächsten Tagen den Plan einer Angliederung dieses Deutsch-Österreichs an Deutschland. Und als dann in Deutschland selber der Kaiser abdanken muss, Kaiser Wilhelm II., und der Staat nun von der deutschen Sozialdemokratie geführt wird, gibt es sozusagen für die österreichische, für die deutsch-österreichische Sozialdemokratie jetzt kein Halten mehr. Jetzt will man den Anschluss an Deutschland, weil das ist gleichzeitig auch der Anschluss an den Fortschritt und der Anschluss an die Sozialdemokratie. Die zweite große Massenbewegung in Österreich, die christlich-sozialen, bremsen dagegen. Vor allen Dingen die Wiener christlich-sozialen sind noch sehr dem Herrscherhaus verbunden und man befürchtet auch harte, noch härtere Friedensbedingungen, wenn man also ein großdeutsches Projekt plant, weil eben dann vor allen Dingen Frankreich sagen könnte, Verlierer seid ihr, größer wollt ihr aber auch noch werden. Das werden wir also ganz anders machen und Österreich damit als Bundesgenossen von Deutschland ebenfalls noch härter bestrafen. Und es gibt auch bei den christlich-sozialen noch andere Vorbehalte, wie zum Beispiel, man will sich nicht so gerne an Deutschland anschließen, weil dort gibt es mehr Protestanten als Katholiken und gegen die Preußen hat man sowieso etwas. Und vor allen Dingen ist auch die Sozialdemokratie in Deutschland sehr stark. Also da haben eben die christlich-sozialen in diesen Tagen, Ende Oktober, Anfang November, Mitte November große Vorbehalte gegen einen Anschluss an Deutschland. Und die Christlich-Sozialen sind auch gegen die Ausrufung der Republik zunächst. Sie möchten, dass die Frage der Staatsform, also Republik oder Monarchie, durch eine Volksabstimmung geklärt wird oder dass eine verfassungsgebende Nationalversammlung, nicht nur eine provisorische, die es damals gegeben hat, sondern eine verfassungsgebende Nationalversammlung diese Frage klärt. Und nachdem aber dann am 11. November 1918 Kaiser Karl faktisch abdankt, treibt die österreichische Sozialdemokratie eben die Ausrufung der Republik voran. Und schon am nächsten Tag, am 12. November 1918, kommt es eben zu diesen bekannten Aufnahmen vor dem Wiener Parlament mit hunderttausenden Teilnehmern an dieser Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich. Und eben in den beiden ersten Artikeln des Gesetzes über die Staats- und Regierungsform heißt es eben, Artikel 1 heißt, Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik. Artikel 2 heißt, Deutsch-Österreich ist Bestandteil der Deutschen Republik. Und laut Gesetz umfasst diese Republik faktisch alle deutschsprachigen Gebiete des alten Österreichs, des kaiserlichen Österreichs, Cisleithanien, wie man auch gesagt hat. Das heißt auch Niederösterreich mit Deutsch-Südmähren, also mit dem Kreis um Znaim. Oberösterreich mit Deutsch-Südböhmen, mit dem Böhmerwaldgau. Ferner auch die Untersteiermark, das heißt also das Gebiet um Marburg, Maribor. Ganz Tirol, das heißt mit Südtirol. Dann natürlich Deutsch-Böhmen und das Sudetenland. Sogar auch die Sprachinseln Brünn, Iglau und Olmütz. Und für das Gebiet des späteren Burgenlands, das ja eigentlich damals noch auf ungarischem Territorium sich befindet, fordert man eben das nationale Selbstbestimmungsrecht, weil man sich dadurch ganz klar hofft, dass durch eine Volksabstimmung sich die Deutsch-West-Ungarn für Österreich entscheiden werden. Und so hat dieses unmögliche Staatsgebilde, ich habe in meinem Buch auch eine alte Karte drinnen, wo man diese Staatsgebilde sieht, dass es eine tatsächlich unmögliche Form hat. Das hat also 108.000 Quadratkilometer Fläche und hätte eben 10 Millionen Einwohner gehabt, im Vergleich zu 6,5 Millionen Einwohner, die Österreich dann wirklich haben wird. Viele dieser Gebiete waren eben entweder schon besetzt oder umkämpft, wie in Kärnten. Und zum Anschlussprojekt eben ganz klarer Gegner, Frankreich und dann natürlich auch die Tschechoslowakei, die neu gegründete. Aber die Idee des Gesamtstaates, des deutsch-österreichischen Gesamtstaates, die war in den ländlichen Gebieten Deutsch-Österreichs nicht so verbreitet, wie eben sich das die Wiener Politik gewünscht hätte. Die vor allen Dingen westösterreichischen Länder betrieben vor allen Dingen eine Politik der Autonomie, eines Separatismus, auch teilweise schon. Und ein oberösterreichisches Beispiel möchte ich bringen. In der oberösterreichischen Landesversammlung spricht sich der Führer der christlich-sozialen in ganz Österreich und der Landeshauptmann Oberösterreichs in einer Person, nämlich der Prälat Hauser, für eine Verfassung aus nach dem Muster der Schweiz oder der USA. Dieser Föderalismus der Länder ist vor allen Dingen konservativ und christlich-sozial geprägt und richtet sich gegen einen sozialdemokratischen Wiener Zentralismus. Wien steht eben damals vor einer Hungerkatastrophe und fordert von den Ländern doch bitte Lebensmittel zu erhalten. Und die Länder können sich aber teilweise auch mehr schlecht als recht ernähren, wobei Länder wie Niederösterreich und Oberösterreich, denen geht es noch besser. Länder wie Tirol zum Beispiel oder auch Steiermark, denen geht es ebenfalls sehr schlecht. Und hier kommt es also zu sehr, sehr vielen und ausgedehnten und über Jahre gehenden Konflikten zwischen den Ländern und Wien. Und so war eigentlich diese Republik Deutsch-Österreich zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine Wiener Republik mit niederösterreichischem Vorfeld, könnte man sagen. Die Republik selber hatte nämlich einfach wenig Zugriff auf die Länder. Und der Länderpatriotismus, den gab es schon auch durchaus in der Monarchie, der nahm zu während des Ersten Weltkriegs und hat sich dann mit der Staatswertung Deutsch-Österreichs noch weiter verstärkt. Man hat Wien eben nachgesagt, dass es zu sozialdemokratisch, zu sozialistisch, zu revolutionär sei. Man hat auch den Ausdruck Kommunismus dafür verwendet, obwohl eigentlich gerade die Sozialdemokratie eine russische Revolution, eine Revolution nach russischem Muster keineswegs wollte und sogar auch mitgeholfen hat, zwei kommunistische Putschversuche in Wien im Frühjahr 1919 niederzuschlagen. Der Friedensvertrag, der dann im Pariser Vorort Saint-Germain-en-Laye am 10. September 1919 geschlossen wird, wird allgemein in Deutsch-Österreich als nationale Katastrophe aufgefasst. Ich darf hier wieder den Prälaten Hauser von den Christlich-Sozialen zitieren. Nichts als Brutalität, nichts als Gewalt, nichts als ein Hohn auf die Gerechtigkeit, nichts als Unterdrückung. So hat man das aber wirklich allgemein über alle Parteigrenzen damals in Österreich gesehen. Denn die Siegermächte akzeptieren auch nicht die deutsch-österreichische Auffassung, dass Deutsch-Österreich ja keineswegs ein Rechtsnachfolger der alten Monarchie wäre, sondern eben ein neuer Staat, genauso wie die Tschechoslowakei oder Jugoslawien ein neuer Staat ist. Das wurde aber eben von den Siegermächten nicht akzeptiert. Österreich wurde als besiegter Kriegsgegner behandelt. Die Gebietsabtretungen waren eben nicht nur auf nationalen Gesichtspunkt schmerzlich, sondern galten für viele als ein wirtschaftliches Todesurteil dieses jungen Staates. Die Volksabstimmung für Südkärnten und der Gewinn des Burgenlands vermochten den Verlust von Südtirol und von den sudetendeutschen Gebieten in den Augen der damaligen Österreicher nicht wettzumachen. Und auch ganz schlimm natürlich, Österreich durfte sich nicht an Deutschland anschließen, das wurde verboten, und Österreich musste Österreich heißen und nicht Deutsch-Österreich. Also hier haben wir eben die groteske Situation, dass ein Staat zur Selbstständigkeit gezwungen werden muss. Generell gilt aber eben für viele dieser Staat, und das gilt auch durchaus für viele ausländische Beobachter und Kenner, der Situation in Österreich als nicht lebensfähig. Prälat Hauser sagt wörtlich, unser kleines Staatswesen wird in Hinkunft ein Krüppel sein. Wir sind durch den Friedensvertrag zu Bettlern gemacht. Unsere Lage ist entsetzlich. Das war tatsächlich allgemeine Auffassung, hätte genauso gut von einem Sozialdemokraten oder Großdeutschen stammen können, dieses Zitat. Tatsächlich steht in diesen Monaten und Jahren der Kampf gegen den Hunger und der Kampf gegen die Kälte im Mittelpunkt. Und das Verhältnis zwischen Wien und den vor allen Dingen westlichen Ländern ist derartig angespannt, dass es Vorschläge gibt, zum Beispiel in Oberösterreich, dass man Zollschranken errichtet und sogar eine eigene Währung einführt. Und in Vorarlberg wiederum strebt die Politik in zweierlei Richtungen. Manche möchten sich an die süddeutschen Staaten anschließen, mehr aber noch an die Schweiz. Es gibt Volksabstimmungen, in Vorarlberg gibt es eine, die geht mit 80% pro Anschluss an die Schweiz aus. Allerdings war hier die Wahlbeteiligung nicht allzu hoch. Später wird es in Tirol und in Salzburg Volksabstimmungen geben, wo fast 100% den Anschluss an Deutschland befürworten. Es gibt auch andere Volksabstimmungen, zum Beispiel eine in Kärnten im Oktober 1920. Hier war die Frage, soll Südkärnten kärntnerisch bei Kärnten bleiben oder soll es dem jugoslawischen Staat zugeschlagen werden? Und diese Volksabstimmung geht für die Kärntner Landeseinheit aus. Genauso kommt ja an sich das Burgenland zu Österreich, aber seine eigentliche Hauptstadt verliert es, nämlich Schopron-Ödenburg, wie es damals geheißen hat, in einer irregulären Volksabstimmung geht Schopron an Ungarn, bleibt sozusagen bei Ungarn, aber diese Volksabstimmung ist definitiv schwerstens manipuliert. Die junge Republik war also außenpolitisch, wie man daran schon erkennen kann, ohnmächtig. Sie wird die Rolle des Bittstellers überhaupt in diesen Jahren nicht los. Und das zeigt nicht nur die Friedenskonferenz, sondern eben auch die Jahre danach. Es fehlt aber eben auch in dieser Zeit an einem Österreich-Bewusstsein. Die meisten fühlen sich als Deutsche. Und auch der Begriff Österreich gilt für viele als anachronistisch, als habsburgisch, als verpönt. Und die meisten in den Ländern fühlen sich entweder als Tiroler oder als Salzburger oder als Kärntner, als Oberösterreicher oder auch als Wiener, aber eben in zweiter Linie dann meistens als Deutsche, aber eigentlich kaum einer als Österreicher. Interessanterweise viel mehr Bezug als zum Staat haben sehr viele in der Bevölkerung zu den Parteien. Und daher verfügen die Massenparteien auch über ein sehr großes Stammwählerpotenzial. Also Wählerwanderungen, wie sie heute gang und gäbe sind, gab es in der ganzen Zeit der Ersten Republik nur marginale. Ja, wer einmal Sozialdemokrat war, bleibt das. Wer einmal christlich-sozial war, ebenfalls. Also Wechselwähler gibt es kaum. Und interessanterweise war auch die Wahlbeteiligung eine viel höhere als heute, ging dann bis auf 90% darauf während der Ersten Republik. In den Jahren 1918 bis 1922, die ich in meinem Buch behandle, finden wir in Österreich drei große Lager vor, die Sozialdemokratie, die Christlich-Sozialen und die Großdeutschen. Und wir haben vier Kanzlerschaften in dieser Zeit. Karl Renner ist der erste Kanzler, damals noch Staatskanzler genannt. Er steht zuerst ganz am Anfang einer Allparteienregierung vor und dann der ersten großen Koalition überhaupt. Die dauert aber nicht so lang, wie sie bei uns gedauert hat, dann in der Zweiten Republik. Im Nachfolgen folgen dann der christlich-soziale Bundeskanzler Mayer, ein gebürtiger Oberösterreicher, dann aber immer in Tirol tätig. Er ist auch der erste Bundeskanzler dann. Zuerst steht er einer Proporzregierung vor, wo offiziell nicht miteinander von den Parteien regiert wird, sondern nebeneinander. Auch das mag bekannt vorkommen, hat sich damals aber nicht mehr Große Koalition genannt, sondern eben eine Übergangsregierung, hat man auch gerne gesagt. Und dann ist Mayer Bundeskanzler einer Minderheitsregierung, die aber sehr schwach ist. Auf ihn folgt der nächste Bundeskanzler, nämlich Johann Schober, auch ein gebürtiger Oberösterreicher, dann aber vor allen Dingen in Wien tätig, als Polizeipräsident, später dann eben als Bundeskanzler, weiter später dann als Vizekanzler, Außenminister, also ein Multifunktionär, eine Hofratsfigur, ein Beamter, noch nach habsburgischem Zuschnitt. Und der vierte Kanzler, den ich in meinem Buch behandle, ist eine ganz entscheidende Figur in der Zweiten Republik, in der Ersten Republik, Entschuldigung, Ignaz Seipel von den christlich-sozialen Prälat Ignaz Seipel, der dann eben eine Koalition bildet zwischen christlich-sozialen und Großdeutschen, also einen Bürgerblock. Es gibt zwei bundesweite Wahlen in diesen 4 Jahren, die ich behandle. Die erste Wahl findet 1919 statt. Diese sieht die Sozialdemokratie als Siegerin vor den christlich-sozialen und bei der ersten Nationalratswahl überhaupt dreht sich das dann um, auch prozentuell kann man das richtig gehend sagen, tauschen sie sich aus, da führen dann die Christlich-Sozialen vor den Sozialdemokraten, dritte Kraft, drittes Lager sind eben die Großdeutschen. Und nach dieser ersten Nationalratswahl geht die Sozialdemokratie in Opposition und bleibt dort die ganze Zeit der Ersten Republik. Das war damals natürlich nicht beabsichtigt, aber so hat es sich dann herausgestellt. Zu Beginn der 20er Jahre ist wenigstens oder scheint wenigstens das Gespenst von Chaos, Anarchie und Revolution gebannt, aber wirtschaftlich und finanzpolitisch sieht es ganz anders aus. Die junge Republik nähert sich dem Staatsbankrott, kaum gegründet, droht bereits schon wieder die Aufteilung dieses jungen Staatswesens auf die wenig geliebten Nachbarn. Österreich leidet in dieser Zeit besonders unter der Zerschlagung des großen Wirtschaftsraums der Donaumonarchie. Die Politik der nationalen Absperrung durch die Nachbarn stürzt Mitteleuropa in ein Wirtschaftschaos. Und in Österreich überwiegt zu dieser Zeit der Import den Export bei weitem. Die Republik muss fast den gesamten Bedarf an Lebensmitteln und an Rohstoffen einführen. Auch teilweise an Bedarfsartikel aus dem Ausland einführen. Und Österreich, kann man sagen, verwandelt sein Geld in Waren und verwandelt österreichische Banknoten in fremde Zahlungsmittel. Es wurden dadurch immer mehr österreichische Kronen gedruckt, die Druckerpresse lief unaufhörlich und diese Kronen hatten nur immer weniger Wert. Und zu dieser passiven Handelsbilanz kommen dann noch stark defizitäre Staatsbetriebe hinzu mit viel zu vielen Beamten, die sich dieses Land einfach nicht mehr leisten kann. Die Inflation galoppiert, wird zu einer Hyperinflation und sie trifft vor allen Dingen Sparer, Rentner, Beamte, Fixbesoldete. Diese trifft sie ganz besonders schwer. Es gibt dafür aber auch andere Bevölkerungsgruppen, die sogar von dieser Hyperinflation profitieren, wie eben die Bauern, die vorher verschuldet waren und diese Schulden lösen sich praktisch in Luft auf. Mit dieser gleichzeitig auch rasenden Teuerung können die Lohnerhöhungen, die es durchaus gibt, aber keineswegs mehr mithalten und vor allen Dingen die Mittelschicht verarmt in Österreich. Ich möchte nur ein paar Zahlen nennen, die das illustrieren sollen. Ein Laib Brot kostete vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine halbe Krone. Im Sommer 1922 6.600 Kronen. Ein Herrenhemd kostet im Juli 1914 8 Kronen, im August 1922, 4 Jahre später, 200.000 Kronen. Und ein Fahrschein mit der elektrischen Straßenbahn kostet 14 Heller vor Ausbruch des Kriegs und im Sommer 1922 4.400 Kronen. Noch ein paar Zahlen, die einem erschlagen. Im August 1922 steigt der Banknotenumlauf wöchentlich um 183 Milliarden Kronen. Täglich werden 30 Milliarden Kronen gedruckt. Der US-Dollar stand im Juni 1922 bei 15.000 Kronen bereits und im August 1922 bei 58.000 Kronen. Also so schnell geht diese Geldentwertung. Österreich hofft eben auf eine große Kreditaktion durch das Ausland. Denn selber kann es sich einfach nicht retten. Aber Österreich zeigt auch eine mangelnde Bereitschaft zu Reformen und das schreckt mögliche Geldgeber zurück für lange Zeit. So nimmt die Inflation immer wieder Fahrt auf, ebenfalls die Teuerung. Es gibt zwar kleinere Kredite, Zwischenkredite durch Großbritannien, durch die Tschechoslowakei, aber die können Österreich immer nur für einige Wochen, höchstens wenige Monate helfen und dann geht das Ganze wieder los und sogar noch verstärkt. Es ist also wirklich ein Teufelskreis für Österreich, denn ohne Reformen keine große Anleihe, ohne große Anleihe sind aber auch die Reformen eigentlich nicht möglich. Bundeskanzler Seipel macht dann seine berühmte große Reise in die Nachbarstaaten und schafft es, diese gegeneinander auszuspielen und das österreichische Problem als mitteleuropäisches Problem darzustellen. Geht also Österreich vor die Hunde, geht ganz Mitteleuropa vor die Hunde und dann wahrscheinlich ganz Europa. Und in Genf vor dem Völkerbund, also der Vorgängerorganisation der heutigen UNO, macht Seipel eben der internationalen Staatengemeinschaft klar, dass Österreich eben diesen großen Kredit zum Wiederaufbau braucht. Für die Reformen, die dann aber auch zügig durchgeführt werden sollen und wenn nötig auch unter Kontrolle, unter internationale Kontrolle. Am 4. Oktober 1922 erfolgt also diese Unterzeichnung der berühmt-berüchtigten Genfer Protokolle. Und es war vor allem diese Kontrolle, diese internationale Kontrolle der österreichischen Finanzgebarung durch den Völkerbund und auch die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der österreichischen Souveränität für weitere 20 Jahre, sprich Österreich darf sich Deutschland nicht anschließen, die vor allen Dingen auch die Sozialdemokraten so aufgebracht haben. Und es kommt zum Krieg der Worte zwischen dem Führer der Sozialdemokraten Otto Bauer und den christlich-sozialen Bundeskanzler Ignaz Seipel. Und was folgt eben auf diese 650 Millionen Goldkronen Anleihe? Es folgt eben das Sanierungswerk Ignaz Seipels, das den Staat zwar vor dem Bankrott rettet, aber die Republik weiter entzweit. Und das wäre es jetzt einmal fürs Erste von mir.
Danke. Ich danke Ihnen sehr für die Ausführungen. So wie Sie jetzt alle gespannt zugehört haben, mit großer Aufmerksamkeit, mit großem Interesse, so liest sich auch das Buch, weil es sprachlich sehr, sehr gut gehalten ist, auch in so einem narrativen Stil, dem man einfach sehr, sehr gerne folgt und das Ganze durchsetzt mit sehr, sehr genauer Zitatangabe, mit fantastischen Quellen auch dabei. Und ich kann das Buch wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Als ich es gelesen habe, war ich sehr froh, genau aufgeschlüsselt zu bekommen, wie der Anschlussgedanke von Staatskanzler Renner war. Weil ja oft, wie ich meine, undifferenziert, wenn es um den sogenannten, und den setze ich unter Anführungszeichen, Anschluss von Adolf Hitler geht, man oft leichtfertig sagt, naja, Karl Renner wollte ja auch den Anschluss. Das sind einfach zwei verschiedene Phänomene. Und wenn ich aber das richtig auch weiß jetzt, hat Adolf Hitler sehr, sehr wohl das Potenzial und dieses Vakuum, das aus der Anschlussidee Deutsch-Österreich noch da war, versucht zu nützen und da einzuhaken. Also da war ich sehr froh um diese genaue Aussage. Was mir auch sehr gut gefallen hat, so die Skizzierung, wie ist es mit Vorarlberg gegangen, wie war das mit Sudetendeutschland. Ich wusste nicht, dass die Vorarlberger so sehr zur Schweiz wollten.
Sehr.
Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, zum zum Anschlussgedanken bei Karl Renner möchte ich sagen, ich habe 1995 ein Buch über Karl Renner rausgebracht, der mich da sehr mit seinen Anschlussgedanken beschäftigt. Und Tatsache ist, dass Renner zuerst eben ein Altösterreicher, kann man sagen, war, ein sozialdemokratischer Monarchist fast. Und auch in den ersten Tagen des, nachdem es sich abgezeichnet hat, dass der Krieg verloren ist, auch noch durchaus am Gedanken des Gesamten, diesen Gedanken noch verfolgt hat. Dann sich aber, und das war natürlich eine Fähigkeit von ihm, er war ja er konnte sich sehr, sehr schnell drehen. Dagegen ist Angela Merkel überhaupt nichts. Ja. Bei Renner war das also Methode. Und er hat sich dann sehr auch auf diesen Anschlussgedanken, den sein Parteifreund Otto Bauer, den auch Viktor Adler und alle anderen Großen in der Sozialdemokratie vertreten haben, auch darauf gesetzt förmlich, hat ihn dann sehr propagiert auch. Es gab immer noch Nuancen, also Otto Bauer war immer noch im Vergleich mehr für den Anschluss als Renner, aber Renner war schon auch genug. Und 1938, und jetzt kommen wir zur Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland, gab es eben dann ein Statement Renners in einer Tageszeitung, ein Interview mit ihm, wo er gesagt hat, dass er zwar nicht die Methode billigt und die Vorgeschichte billigt, wie es jetzt doch zu diesem Anschluss kommt, aber dass er generell für den Anschluss eintritt. Und das hat man ihm dann in der Zweiten Republik sehr stark vorgeworfen. Und ich habe das zwar versucht, richtig in den Kontext zu stellen, dass er einerseits auch Parteifreunde damit vor Gefängnis und KZ damit auch bewahren wollte, indem er also gemeint hat, wir Sozialdemokraten, wir sind schon auch Großdeutsche, also ihr könnt uns in Ruhe lassen. Und dass Renner ja auch immer wieder gesagt hat, also der Anschluss von 1918, der Gedanke, das war ganz etwas anderes, als es dann 1938 war. Aber es gibt dennoch immer noch heute viele, die Renner das übel nehmen. Und es gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit Artikeln vom ehemaligen Salzburger Landeshauptmann Schausberger, der ja auch Historiker, gelernter Historiker ist und jetzt wieder sich vor allen Dingen als Historiker bemüht. Und jetzt auch ein Buch über Rudolf Ramig, einen bürgerlichen Bundeskanzler in der Ersten Republik geschrieben hat, der auch das rausnimmt, sage ich jetzt einmal, und meint, Renner sei einerseits sehr für den Anschluss gewesen und er sagt auch Renner nach, dass er antisemitisch gewesen wäre, was definitiv nicht der Fall ist. Also Renner war nicht unbedingt, sage ich einmal, ein Judenfreund in dem Sinne, wie man das heute verstehen würde, aber natürlich auch schon aufgrund dessen, dass in der Sozialdemokratischen Partei sehr viele ja auch Juden waren, natürlich keineswegs ein Antisemit, aber so wird auch heute noch werden gewisse Aussagen und Politiker immer noch falsch verstanden. Und zu Vorarlberg, also in Vorarlberg hat sich ja 1918 erst von Tirol getrennt, weil diese beiden Provinzen waren ja vorher zusammen unter der Grafschaft Tirol und man hat sich also in diesen ersten Monaten gleich nach dem Umsturz der alemannischen Wurzeln besonnen und man hat eben gesehen, dass es Österreich, Deutsch-Österreich wirtschaftlich sehr schlecht geht und man sah die Gemeinsamkeiten zu damals verhältnismäßig gut dastehenden Schweiz und so hat man das sehr, sehr vorangetrieben und nicht nur bis zum Friedensvertrag, sondern auch in den Jahren noch danach. Da gab es eben zum Beispiel den christlich-sozialen Landeshauptmann Otto Ender, der dann auch ein Kurzzeit Bundeskanzler der Republik Österreich dann auch war, der den Anschluss an die Schweiz sehr forciert hat, der von Renner verlangt hat, er soll zu den Alliierten gehen und ihnen sagen, macht es doch bitte möglich, dass Vorarlberg sich an die Schweiz anschließen kann. Aber Renner, wie die Alliierten, wollten das nicht, weil die Alliierten haben gesagt, wenn die Schweiz abfällt von Österreich, dann sind die nächsten die Tiroler und dann kommen die Salzburger und so geht es weiter. Also das ist unmöglich und vor allen Dingen, das hat dann auch noch eine Wirkung auf andere Staaten in Europa. Also jetzt müssen die Friedensverträge halten und da war eben da auch der Vorarlberger Separatismus, hatte hier dann letzten Endes das Nachsehen.
Und hätte die Schweiz Interesse gehabt?
Die Schweiz hatte am Anfang noch nicht so viel Interesse, dann hat aber der Schweizer Bundespräsident, der Bundesrat Kalonder, dann durchaus auch Interesse gezeigt. Das hat dann den Separatismus der Vorarlberger noch mehr beflügelt. Aber als Kalonder bemerkt hat, die Alliierten sind dagegen und die Österreicher wollen sowieso auch nicht, die Staatsregierung will, lässt das auch nicht zu, war ihm das dann zu heiß, das Eisen. Also da hat er dann also die Vorarlberger sozusagen dunsten lassen.
Was ich auch so schön finde an dem Buch, für uns ist Österreich so eindeutig in den Bundesländern und was zum dazugehört und was nicht dazugehört, aber das zu lesen, wie sich das zusammengespielt hat, was bleiben konnte, was weggekommen ist, ist einfach sehr lehrreich auch. Bitte, das sind jetzt Fragen. Ja, ins Mikrofon und das wird herumgereicht. Sie waren der Erste, der Zweite und der Dritte.
Genau. Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist, dass in Österreich bereits Gedanken waren für ein Deutsch-Österreich, während die Friedensverhandlungen noch gar nicht abgeschlossen waren. Und meiner Meinung nach hat ja Clemenceau dann eigentlich die de facto Beschneidung Österreichs durchgeführt. Von einem Deutsch-Österreich, das relativ groß gedacht war, auf ein kleines Rest Österreich. Der berühmte Ausspruch ist ja kein Rest für Lautrisch, ne? Über den haben Sie gar nicht erwähnt. Können Sie noch was dazu sagen?
Also, man muss ja sehen, dass Ende 1918 Europa zweigeteilt war in Besiegte, in Sieger und Besiegte. Österreich war ganz klar eben wie Deutschland bei den Besiegten und Frankreich war ein Sieger, aber eben auch seine neuen befreundeten Nachbarstaaten Österreichs, die Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und Italien zum Beispiel, wenn man die Südtirol-Frage hernimmt. Italien wurde schon 1915 in einem Vertrag, in einem Geheimvertrag in London, Südtirol zugesprochen. Mit anderen Dingen in der Adria, anderen Territorien in der Adria oder in Afrika auch noch dazu. Das heißt, das war zum Beispiel eigentlich schon durchaus bekannt. Die sudetendeutschen Gebiete, da war es so, dass die Tschechen, wenn man so will, einerseits natürlich die Franzosen brauchten es durchzusetzen, aber für die Tschechen haben gleich im November 1918, nachdem die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen war, haben sie noch im November, wenige Tage danach, gleich die sudetendeutschen Gebiete besetzt. Haben also gleich vollendete Tatsachen geschaffen und haben das Selbstbestimmungsrecht der dort deutschsprachigen Bevölkerung erst gar nicht zugelassen. Wobei man sagen muss, dass die Sudetendeutsche am Anfang gar nicht zu sehr für einen Anschluss an Deutsch-Österreich waren, sondern durchaus auch bei der Tschechoslowakei bleiben wollten, weil sie bemerkt haben, dass die Tschechoslowakei wohl ein wirtschaftlich potenterer Staat ist, als es das kleine Deutsch-Österreich sein würde, es sei denn, Deutsch-Österreich kann sich an Deutschland anschließen. Dann hätte das Ganze natürlich anders ausgesehen. Also Frankreich hat natürlich auch überhaupt kein Interesse gehabt, von Beginn an nicht, dass es einen Anschluss zulässt, dass es ein Deutsch-Österreich eben zulässt, dass es einen Staat zulässt, der Gebiete behalten kann, die Verbündeten eigentlich für sich beanspruchen. Was anderes war es dann natürlich, wenn es zur Gegnerschaft, die es dann gegeben hat auf der Friedenskonferenz, auch der Sieger gekommen ist. Also da war dann plötzlich Frankreich gegen Italien immer wieder. Das konnte es eben auch geben. Das war zum Beispiel in der Kärntenfrage der Fall. Das konnte auch in der Burgenlandfrage dann der Fall sein. Also Otto Bauer hat sich dann ja auch geärgert und er ist auch dazu geraten worden von gewissen Parteifreunden, man soll doch bitte den Anschluss an Deutschland sofort vollziehen. Also Deutsch-Österreich gründet sich am 12. November und dann bitte gleich den Anschluss an Deutschland. Vollendete Tatsachen schaffen, dass uns ja das niemand mehr wegnehmen kann. Ja? Aber Otto Bauer hat eben gesagt, das wäre zwar schön, aber das können wir nicht machen, weil sonst bringen wir alle gegen uns auf. Wir müssen die Friedensverhandlungen abwarten. Allerdings, gleich, ob es jetzt sofort geschehen wäre oder eben, ob man die Friedensverhandlungen abgewartet hat, Frankreich hätte einen Anschluss Österreichs an Deutschland nie zugelassen einfach. Das war ganz klar. Es kann nicht sein, dass ein Besiegter des Krieges sich noch vergrößern kann. Das durfte einfach nicht sein.
Bitte.
Sie haben gesagt, dass Südtirol schon 1915 von Österreich, also von Nordtirol getrennt worden ist und an Italien angeschlossen wurde. Warum war das so? Die Bevölkerung war doch deutschsprachig oder ladinisch. Und wie ist es da zu einem Anschluss doch großer Teile Tirols an Italien gekommen, um die dann in späteren Jahren des Ersten Weltkrieges ja erbittert gekämpft worden ist, bis in die höchsten Gipfel der Dolomiten hinauf?
Ja, also 1915 ist Südtirol nicht von Österreich getrennt worden, sondern das hat man nur Italien, das haben die Alliierten, England, Russland und Frankreich, Italien versprochen, dass Italien in den Krieg gegen Österreich eintritt, gegen Österreich-Ungarn. Denn eigentlich bis 1915 war Italien ein Verbündeter Österreichs. Ja, Italien stand seit 1883 mit Österreich-Ungarn und Deutschland im sogenannten Dreibund. Ja, das war ein Defensivbündnis gegen Angreifer von außen, zum Beispiel gegen Frankreich gerichtet ursprünglich und gegen Russland. Und, und als der Krieg ausgebrochen ist, hat sich Italien neutral erklärt. Ja, das heißt, Italien hat keinen Kriegsfall gesehen. Und da war es auch im Recht. Es gab für Italien keinen Grund einzutreten an der Seite Österreich-Ungarns und Deutschland. Es war kein Casus Belli da, das stimmt. Daher war es neutral. Es hat sich dann in Italien, nicht zuletzt auch unter Mussolini, eine sehr stark interventionistische Strömung stark gemacht, die eben für den Kriegseintritt war, um damit Italien vergrößern zu können und Italien auch Ruhm und Ehre zu bringen. Und die Alliierten haben Italien gelockt, unter anderem mit Südtirol. Und in diesem Vertrag 1915 wurde von den Alliierten Südtirol Italien versprochen. Italien ist in den Krieg eingetreten. Man hat dann an der Südtirol-Front, genauso wie an der Isonzo-Front, verlustreiche Schlachten gekämpft. Der Krieg war aus und es war ganz klar, jetzt bekommt Italien Südtirol. Und so war es auch. Und dagegen war einfach zu der Zeit kein Kraut gewachsen und das war auch Frankreich durchaus recht. Ja, aber natürlich war das eine rein militärstrategische Grenze. Die Italiener wollten eben, die Alpen wollten den Brenner als natürlichen Festungswall gegen Deutschland haben. Ja, sie wollten nicht, dass die Deutschen einfach über die Alpen kommen können und gleich in die Po-Ebene einfallen oder nach Venetien einfallen, sondern die Alpen sollten eine natürliche Barriere bilden. Und man hat hier natürlich auch dieses nationale Selbstbestimmungsrecht, was so hoch gehalten worden ist, natürlich mit Füßen getreten, denn hier wohnt natürlich 220.000 deutschsprachige Südtiroler. Darauf hat man in diesem Fall eben keine Rücksicht genommen. Das war einer der ganz großen Fehler dieser Friedenskonferenz.
Bitte. Danke. Bitte sehr.
Ja, Folgendes. Sie haben mit sehr großem Eindruck geschildert die subjektive Verzweiflung, die in Österreich geherrscht hat, und auch der objektive Mangel und die wirtschaftlich desaströse Situation, die damals in Österreich geherrscht hat. Jetzt ist meine große Frage: Wie war das in den Nachfolgestaaten? Nehmen wir drei her: Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien. War die subjektive Verzweifeltheit, wenn ich so sagen darf, auch so groß, weil die wirtschaftlichen Ressourcen waren ja auch nicht besser als in Österreich. Vielleicht, Sie haben gesagt, möglicherweise die Tschechoslowakei mit ihrer Industrie, aber Ungarn und Jugoslawien auf keinen Fall. Da war ja die wirtschaftlichen Ressourcen in Österreich ja noch besser. Das ist meine Frage. Hat es diese Verzweiflung in diesen Staaten auch gegeben oder weniger? Und wenn weniger, warum nicht?
Also in den Nachbarstaaten Österreichs, in den sogenannten Nachfolgestaaten, Nachfolger in der Monarchie, war zunächst einmal die Begeisterung der Staatsgründung groß. Also allen voran in der Tschechoslowakei, man braucht sich nur die Bilder aus Prag, Brünn und so weiter her, da haben wir ganz große Begeisterung. Auch in Jugoslawien, in Slowenien, in Kroatien, ganz große Begeisterung. Ungarn, ganz große Niedergeschlagenheit, weil Ungarn war genauso wie Österreich ein Verlierer des Kriegs, wurde auch als Rechtsnachfolger der Monarchie, als zweiter Rechts logischerweise gesehen. Und Ungarn wurde noch mehr auf seiner Friedenskonferenz, nämlich in Trianon, bestraft als Österreich. Also so sehr die Deutschen über Versailles gejammert haben, aber der Friedensvertrag von Saint-Germain war schlimmer als Versailles und Trianon war schlimmer als Saint-Germain. Ja. Im Laufe der Jahre hat sich natürlich schon Anfang der 20er Jahre herausgestellt, dass dieses neue Wirtschaftssystem mit den neuen Grenzen, mit den neuen Zollschranken und mit dieser Politik, die die Nationalstaaten betrieben haben, der Abschottung, der Isolierung, ging dann bald das große Gejammer an. Und wirklich der einzige Staat, der gut dagestanden ist aufgrund seiner Infrastruktur, aufgrund seiner Industrie, war die Tschechoslowakei. Aber Staaten wie Jugoslawien, wie Rumänien, dann natürlich auch wie Ungarn, standen ebenfalls sehr schlecht da. Und auch Ungarn brauchte dann eine Völkerbundanleihe ein Jahr später nach Österreich. Und die schlechte wirtschaftliche Situation dieser Agrarstaaten wie Jugoslawien oder Rumänien hat diese Staaten ja dann später auch in die Arme Nazi-Deutschlands getrieben. Weil Nazi-Deutschland hat es verstanden, diesen Staaten ihr Getreide abzunehmen. Und dadurch war das gleich eine große Anziehung für diese ebenfalls bereits rechtsgerichteten Diktaturen in den 30er Jahren in diesen Staaten.
Super.
Danke.
Aber das von der Tschechoslowakei, das habe ich nicht in dem Sinn so gewusst.
War dann auch der einzige Staat in ganz Mitteleuropa, der eine Demokratie geblieben ist, während alle anderen dann zu Diktaturen wurden.
Der Herr ganz hinten, der winkt. Und dann ist hier auch eine Wortmeldung. Aber gern, wenn Sie eine haben. Nicht? Gut. Bitte.
Ja, Sie haben jetzt ausgeführt, dass damals die Wirtschaft eigentlich am Boden gelegen ist. Und dennoch ist in derer Zeit unter Ferdinand Hanusch sind da extreme Fortschritte in der Sozialpolitik und auch die Grundpfeiler der Sozialpartnerschaft gemacht worden. Wie ist es zu dem gekommen? Also vom Arbeiterkammer ist ja sogar heute noch weltweit, also wir die, was flächendeckend Arbeiterkammern haben. Und auch Betriebsräte, Gesetze, Kollektivvertragsgesetze, Arbeitslosenunterstützung, das waren ja richtige Meilensteine damals. Wie ist es zu dem gekommen? Weil einerseits waren ja trotzdem die christlich-sozialen und die Großdeutschen, also der bürgerliche Block, relativ stark. Und was hat dazu geführt? War eine Sozialdemokratie wirklich so stark oder hat man Angst gehabt vor einer Räterepublik? Wie ist es dazu gekommen, dass der bürgerliche Block so viele Zugeständnisse gemacht hat?
Ja, man darf nicht vergessen, dass die treibende Kraft der Republikgründung 1918 die Sozialdemokratie war. Und sie war vertreten mit dem Staatskanzler Renner. Sie hatte zunächst für ein paar vor der Ausrufung der Republik, aber bereits als Deutsch-Österreich, war Viktor Adler Außenstaatssekretär. Viktor Adler hat ja dann die Gründung der Republik um einen Tag nicht mehr erlebt. Er starb am 11. November. Und andere Namen, wie Sie genannt haben, wie Hanusch, wie Otto Klöckl und so weiter. Also gab es sehr viele, Otto Bauer in der Außenpolitik, sehr viele prominente Sozialdemokraten, die Reformpolitik betrieben haben in diesen ersten Monaten des neuen Staates. Sie haben das vor allen Dingen betrieben in Wien. Und Wien ist ja sozialdemokratisch natürlich geblieben. Wien war ja bis 1918, bis zu den neuen Gemeinderatswahlen 1919 dann ja christlich-sozial, war ja Weißkirchner Bürgermeister, ein christlich-sozialer, aber dann natürlich mit der Wahlrechtsreform, dann kamen natürlich die Stimmen der Sozialdemokraten zum Tragen und ab dann gab es nur mehr sozialdemokratische Bürgermeister in Wien, also zunächst Reumann und dann eben Karl Seitz. Und das rote Wien war ja sozusagen die Versuchsanstalt für den Austromarxismus, also für gelebte sozialdemokratische Politik. Und hier kam es eben zu Schulreformen, hier kam es zu Wohnbau, hier kam es eben, Hanusch haben Sie auch erwähnt, zu vielen Reformen im sozialen Bereich. Die Sozialpartnerschaft, muss man sagen, war eben in der Ersten Republik nicht so zentralisiert, wie es dann in der Zweiten Republik war. Und das war sicher der Vorteil in der Zweiten Republik, dass die Sozialpartnerschaft hier viel mehr gebündelt war und wirklich dadurch dann auch besser funktioniert hat als in der Ersten Republik. Und die Bürgerlichen waren in den ersten Monaten fast überrumpelt durch die Ereignisse. Und wenn man sich auch die erste große Koalition ansieht, die ja nicht sehr lange gehalten hat, da haben die Sozialdemokraten, wenn man es so nennen will, ihre besten Männer in die Regierung geschickt, während die Christlich-Sozialen, bis auf Ausnahmen vielleicht, eher nur die zweite oder dritte Garnitur in diese Regierung geschickt haben, weil die Christlich-Sozialen sich erst einmal ansehen wollten, wie so eine große Koalition funktioniert. Sie haben durchaus bewusst die Sozialdemokraten machen lassen und auch teilweise scheitern lassen. Und das Ergebnis war dann das, dass dann bei den ersten Nationalratswahlen 1920 eben mehr Stimmen für die Christlich-Sozialen ausgefallen sind als für die Sozialdemokratie. Man hat also dann durchaus gefunden, die bäuerliche Bevölkerung, die bürgerliche Bevölkerung, die traditionsbewusste Bevölkerung hat befunden, dass die Politik der Regierung vor allen Dingen eine Politik der Sozialdemokraten war, und die Politik der Sozialdemokraten war diesen Menschen zu revolutionär, was sie vergleichsweise aber eigentlich gar nicht war, denn die Sozialdemokratische Partei wollte gar keine Revolution und hat sie auch erst gar nicht begonnen. Im Gegenteil, hat sogar revolutionäre Schritte, die von den Kommunisten zum Beispiel kamen, durchaus im Keim erstickt. Und dann natürlich ein Wort noch, und dann natürlich, als dann die bürgerlichen Regierungen ans Ruder gekommen sind, und ab 1920 waren ja nur mehr bürgerliche Regierungen. Da hat man nämlich versucht, wie man gesagt hat, den revolutionären Schutt wegzuschaufeln und hat eben versucht, viele Reformen wieder rückgängig zu machen und Österreich wieder traditionsbewusster, konservativer, christlicher einzurichten. Und für viele, sage ich einmal, Städter, die sozialdemokratisch gefärbt waren, hatte das so den Geruch der Provinzialisierung Österreichs. Ja, also das war dann sozusagen die Politik, die Gegenreformation sozusagen der bürgerlichen Regierung, und dann von 1920 bis in die 30er Jahre hinein und dann bis zum Ständestaat erst recht.
Bitte. Wie war es eigentlich möglich, dass die Amerikaner, die ja unter Wilson den visionären Neuaufbau Europas geplant haben, dann in den Friedensverhandlungen sich so zurückgehalten haben, dass eigentlich hier in den Staaten Österreich und Ungarn die Keimzelle für den Extremismus für den Zweiten Weltkrieg dann gelegt wurde? Warum haben die Amerikaner hier nicht stärker auf die Ideen von ihrem Präsidenten Wilson beharrt?
Ich denke, das war in der Tat eine der ganz großen Enttäuschungen dieser Friedenskonferenz, dass eben die Ideen von Wilson, die damals, als sie aufgekommen sind, noch während des Krieges sehr, sehr viele Menschen wirklich auch Hoffnung gegeben haben und auch durchaus viele aber auch in die Irre geleitet haben, was das Nationalistische betrifft. Es ist richtig, dass vieles von diesen Ideen dann auf der Friedenskonferenz nicht umgesetzt worden ist. Warum war das so? Zum einen, weil nachdem der Krieg eigentlich beendet war, begann sich Amerika schon wieder sehr aus Europa zurückzuziehen. Und das hat sich dann ja später in einer ausgesprochenen Isolationspolitik Amerikas überhaupt dann herausgestellt. Es wurde dann ja noch viel, viel schlimmer. Ich glaube auch, dass die Amerikaner teilweise, als sie dann wirklich im Wahrsten des Wortes in Europa waren, bemerkt haben, wie schwierig es ist, diese vielen Völker zufriedenzustellen. Dann kam dazu, dass Amerika mit anderen Ideen in den Krieg eingetreten ist, als seine Verbündeten England, Frankreich, die hatten andere Projekte. England und Frankreich dachten noch weit mehr in Bündnissen und in alter Geheimdiplomatie, als es die Amerikaner gemacht haben. Und in Paris war eben dann nicht Wilson der Mann, der eigentlich bestimmt hat, sondern Clemenceau. Und nicht nur deswegen, weil die Konferenz in Paris stattgefunden hat, sondern weil es einfach Clemenceau verstanden hat, zu sagen, Frankreich hatte von den Siegern die größten Verluste an Menschen, an Wirtschaft und allen anderen. Und Frankreich war eben auch als Sieger betont selbstbewusst und hat betont versucht, Deutschland nun niederzuhalten. Und die amerikanische Delegation konnte diesem sehr, sehr starken französischen Einfluss ganz offensichtlich nicht Parole bieten. Sie hatten Schwierigkeiten auch damit, dass dann bald alle gegen alle aufgetreten sind, auch unter den Siegern, Italiener gegen Franzosen, Franzosen gegen Engländer und so weiter. Und für die Amerikaner war dann diese Friedenskonferenz und diese Nachkriegsordnung irgendwie zu kompliziert. Ja? Und hat sich dann Amerika eben auch aus Europa komplett zurückgezogen. Und das war für Europa aber wieder ganz schlecht. Weil Europa war dann darauf angewiesen, dass Frankreich die Führungsrolle übernommen hat, das selber ausgesprochen geschwächt war und noch dazu eine nationalistische Politik betrieben hat. England hat sich auch teilweise vom Kontinent zurückgenommen und hatte auch nicht die Möglichkeiten, die Amerika gehabt hätte. Ja, also das waren auch sicher dann sehr, sehr schlechte Voraussetzungen für ein gedeihliches Nachkriegseuropa.
Danke. Bitte sehr.
Wie akut war die Gefahr oder wie konkret war die Gefahr, dass Österreich 1922 dann tatsächlich zerschlagen worden wäre? Weil ich habe von dem heute das erste Mal gehört. Erst gab es da konkrete Pläne oder wie hat es ausgeschaut?
Ja, also Österreich, kann man sagen, war von Beginn an der kranke Mann an der Donau. Und von Beginn an und überhaupt dann nach dem Friedensvertrag von Saint-Germain haben sich viele im Inland und im Ausland gedacht, dieses kleine Land kann unmöglich überleben. Das hat nicht die wirtschaftliche Potenz dazu. Die Menschen glauben nicht an das Land. Das kann einfach nicht gut gehen. Und als es dann Österreich wirtschaftlich und finanziell so schlecht ging, durch diese Hyperinflation, Teuerung und so weiter, kamen immer mehr Gerüchte auf. Es gab zum Beispiel das Gerücht, Österreich wird zerstückelt. Ein Teil geht an Italien, ein Teil geht an Jugoslawien, ein Teil geht vielleicht sogar an Bayern, ein Teil geht an Ungarn, Vorarlberg sowieso, an die Schweiz. Diese Pläne gab es auch. Es gab sogar auch eine Idee, dass Wien eine zur internationalen Stadt erklärt wird. Das heißt, Wien gehört weder dem noch dem, sondern Wien ist eine eigene Stadt. Ja, vielleicht dann unter Völkerbundmandat. All diese Ideen gab es. Es war sogar so, dass dann Ignaz Seipel bei dieser großen Reise 1922 ausgenutzt hat. Und als er in Italien war, hat er tatsächlich vorgeschlagen, dass Österreich mit Italien eine Währungs- und Zollunion eingeht. Die Italiener wollten nur eine Zollunion, aber Seipel hat gesagt, na wenn schon, denn schon, dann müssen wir gleich eine Währungsunion auch machen. Das haben dann wiederum natürlich alle anderen nicht zulassen wollen. Frankreich nicht, Deutschland nicht. Und so kam es dann eben zu dieser Rettungsaktion des Völkerbundes. Aber das hat eben Seipel dann durchaus sehr geschickt verstanden. All diese Nachbarstaaten, die es auf Österreich oder auf Teile Österreichs abgesehen haben, hier diese Rivalitäten auszunutzen. Aber es gab sicher Pläne, wobei sehr oft auch behauptet wurde, das sind reine Gerüchte. Muss man auch dazu sagen. Ja? Und Deutschland zum Beispiel wäre zu dieser Zeit eben nicht fähig gewesen, einen Anschluss zu vollziehen, weil Deutschland war zu dieser Zeit erstens wirtschaftlich ebenfalls durch Hyperinflation sehr geschwächt, innenpolitisch im Chaos und natürlich auch durch Reparationsleistungen und so weiter, durch die ganzen Reglements, die der Friedensvertrag von Versailles mitgebracht hat. Man kann sagen, unter der Knute der Sieger. Und daher war es Deutschland gar nicht möglich, Österreich zu sich einzuverleiben. Das heißt, es waren sicher vieles auch nur Gerüchte, aber sie sind teilweise auch ernst genommen worden. Das muss man sagen. Also das gab es sehr wohl.
Danke.
So, der Herr hier und der Herr hinten, bitte.
Vielleicht darf ich eine persönliche Anmerkung machen. Ich stamme aus dem Mühlviertel und zwar ganz grenznahe zu Tschechien. Und meine Eltern, als ich geboren wurde, waren schon relativ alt. Das heißt, mein Vater war noch im Ersten Weltkrieg Soldat an der Isonzofront. Und meine Eltern haben mir also sehr, und das ist dort allgemein gesprochen worden, weil sie gesagt haben, nach der Ausrufung der Republik wurde Österreich sozusagen an den Außengrenzen abgeschottet. Und diese Grenze zur Tschechien, da muss das aber nicht ganz so funktioniert haben, weil meine Eltern und auch Verwandte und so weiter haben immer wieder erzählt, dass die Leute über die Grenze in das Sudetengebiet sozusagen, also der Hauptanziehungspunkt war da Grumau sozusagen, da war eine Papierfabrik, da sind die Leute zum Arbeiten hingegangen. Der Blick der Leute war eigentlich nicht Richtung Linz gerichtet, so wie jetzt, sondern der war eigentlich immer Richtung Norden gerichtet, weil von dort ist eigentlich sozusagen der Wohlstand oder das bessere Leben oder der technische Fortschritt gekommen. Also diese Abschottung wurde mir eigentlich nie berichtet, dass das wirklich abgeschottet gewesen wäre.
Gut, das war natürlich im Kleinen und das gab es auch in Niederösterreich zum Beispiel, zum Mähren hin, vom Weinviertel zum Mähren hin gab es das natürlich auch. Aber im Großen, man muss sozusagen die Handelspolitik im Großen sehen, gab es eben diese Präferenzzölle, gab es diese protektionistischen Zollschranken in den 20er Jahren, in den 30er Jahren. Das wurde dann zum Beispiel mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929, 30 noch stärker. Und dass es den kleinen Grenzverkehr gegeben hat, ist unbestritten, gar keine Frage. Aber in den großen Wirtschaftsbeziehungen, ja, hat Mitteleuropa sehr unter dieser Zollpolitik, unter diesen Zollschranken gelitten. Ja.
Gut, die nächste Frage wäre der Herr dort hinten.
Können Sie noch kurz etwas sagen zu der Rolle der katholischen Kirche oder zur Kirche in dieser Zeit? Denn es ist ja doch auffallend, dass sich die sehr stark involviert hat in die Politik mit Kanzler und so weiter. Ja,
also die Stellung der katholischen Kirche damals kann sich mit der heutigen überhaupt nicht vergleichen. Damals gab es eben den politischen Katholizismus. Und das war schon ganz leicht daran zu erkennen, dass sehr viele Priester auch in die Politik gegangen sind. Also angefangen von Seipel über Hauser und andere. Und dass auch hohe Kleriker, die nicht nominell in der Politik waren, aber von der Kanzelpolitik gepredigt haben. Das war gang und gäbe. Die Schulpolitik war sehr durch die katholische Kirche beeinflusst. Und die Ehegesetzgebung sehr beeinflusst. Und zum Beispiel das offiziöse Organ der Christlich-Sozialen war die Reichspost. Das war auch die Zeitung des politischen Katholizismus. Und die katholische Kirche hat damals auch unvorstellbar für heute einen ungemeinen Antisemitismus gepredigt. Genauso eben auch wie die Christlich-Soziale Partei. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber sie brauchen nur auf Anno gehen, also von der Nationalbibliothek, die Zeitungen online und brauchen sich nur die Reichspost anschauen. Schauen Sie sich nur eine Woche an, nur die erste Seite, wie oft Sie hier was über ganz starken Antisemitismus finden werden, ja, der eben entweder gegen reiche Juden gerichtet ist, also ein wirtschaftlicher Antisemitismus, oder der gerichtet ist gegen die Sozialdemokraten, also ein politischer, antisozialistischer Antisemitismus, also ganz stark vertreten. Und die katholische Kirche hatte also vor allen Dingen am Land immensen Einfluss und der ging dann wirklich erst zurück im Zeitalter des Dritten Reichs. Ja. Also da ist dieser Einfluss von den Nazis richtig gehend, sind dem also engste Grenzen gesetzt worden. Und seitdem, davon hat sich quasi auch die katholische Kirche nicht mehr erfangen, musste sich natürlich auch von dieser Art von politischer Beeinflussung natürlich auch distanzieren. Aber der Einfluss der katholischen Kirche war in der Ersten Republik und gerade auch in diesen Gründerjahren, aber erst später auch im Dollfuß- und Schuschnigg-Staat ganz, ganz stark. Also die katholische Kirche war schon ein treuer Anhänger der Habsburger Dynastie und hat bis zum Schluss versucht, die Österreicher darauf einzustimmen, ja, Umformung der Monarchie schön und gut, aber bitte doch als Monarchie und als Habsburger Monarchie. Und hat sich dann zwar sehr wohl auch von der Kanzel runtergepredigt, gut, jetzt haben wir schon einmal die Republik, jetzt müssen wir auch treue Staatsbürger sein. Das hat sie dann sehr wohl gesagt, offiziell muss man wirklich sagen. Da hat sie sich umgestellt, genauso wie Seipel, der das vorangetrieben hat. Und aber natürlich die Rückbesinnung auf die alten Traditionen und auf die alte Politik und auf die alte Gesellschaftsordnung war dadurch ganz, ganz stark. Und das war eben in der Christlich-Sozialen Partei ganz stark verankert.
Bitte. Während das Mikrofon gereicht wird, ich bedanke mich für die klare Ausführung dessen, dass der Antisemitismus in Österreich eine gewisse Tradition hat.
Ja.
Bitte.
Hat es den Altkatholizismus vor 100 Jahren schon gegeben oder ist der erst später, also nach dem Ersten Weltkrieg, entstanden? Und können Sie die Unterschiede zwischen dieser Religionsform und dem eigentlichen Katholizismus näher erklären?
Also ich bin ehrlich gesagt kein Religionswissenschaftler und würde mir nicht erlauben, jetzt die Unterschiede zwischen Altkatholiken und Römisch-Katholischen herauszuarbeiten. Bitte um Verständnis. Aber das ist doch etwas sehr, sehr Spezielles und ich finde, das müsste ein Theologe machen, nicht ich.
Die Dame, bitte.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vorhin richtig verstanden habe, wie Sie gesagt haben, Kaiser Karl hat zu spät reagiert. Österreich mit Tschechien, Ungarn, Jugoslawien zu verbinden, habe ich das richtig verstanden? Und gibt es Denkmodelle, was wäre gewesen, wenn das geklappt hätte?
Also prinzipiell ist die Frage, was wäre, wenn, eigentlich Historikern verboten. Man muss einfach sagen, so war es und nicht anders. Und dieses was wäre, wenn, ist natürlich oft verlockend, aber führt letzten Endes zu nichts. Die Frage, was ich damit gemeint habe, dass er sich in 5 nach 12 zu Reformen entschieden hat. Es gab natürlich über Jahrzehnte und Jahrzehnte in Friedenszeiten diesen Nationalitätenkonflikt in Österreich-Ungarn, wo der Habsburger Staat definitiv nur auf die starken Gruppen im Staat gesetzt hat, sprich auf die Deutschen und auf die Ungarn und die anderen Nationalitäten, wenn man so will, vernachlässigt hat, wenn man jetzt noch die polnische Aristokratie beiseite lässt. Und immer wieder kam man ja Forderungen, man muss den Staat reformieren, man muss ihn reformieren, weil sonst ist er der tote Mann an der Donau. Und die Idee von Kaiser Karl und seiner Regierung war ja die, einen Österreich-Ungarn, oder eigentlich nur Österreich, muss man genau sagen, in einen Bundesstaat umzuformen, in 4 Einheiten. Da hätte es eine deutsche Einheit gegeben, eine tschechische, eine südslawische, und es hätte sich dann auch, und eine ukrainische als 4. Die Polen waren damals eigentlich schon draußen, da war schon klar, Polen wird dann wieder ein eigener Staat werden. Sie hätten gerne mitmachen dürfen, aber es war klar, dass die das nicht mehr wollen, dass sie froh sind, wieder ihr eigenes Polen zu haben. Und bei den Ungarn, da hat man sich eigentlich nicht viel getraut, da was anzurühren, weil die Ungarn waren so selbstbewusst und Ungarn war ja eigentlich in der Doppelmonarchie auch ein eigener Staat, muss man ja sagen. Eben die andere Reichshälfte, die östliche Reichshälfte, war ein eigener Staat. Und da wusste man sowieso, also die Ungarn machen da nie mit. So hat sich also dieses Reformprojekt nur auf Österreich bezogen, minus Polen bereits. Und das war aber einfach zu einer Zeit im Oktober, Mitte Oktober 1918, da war das einfach viel zu spät, weil da war es schon klar, da hat schon Masaryk und Benesch haben schon im Ausland den tschechoslowakischen Staat propagiert. Es war klar, dass von Serbien der südslawische Staat geschaffen wird. Also das war ganz klar, dass das einfach viel zu spät kommt.
Noch eine Frage? Hier bitte.
Vielleicht eine Frage zur Rolle der Bundesländer. Manche sind heute der Meinung, dass das kleine Österreich, 9 Bundesländer, das ist einfach zu viel. In den Zeitraum, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, wann hat sich die Rolle der Bundesländer konstituiert bzw. in der Verfassung festgeschrieben? Können Sie dazu vielleicht etwas sagen?
Also die Bundesländer sind ja die Nachfolger der alten Kronländer in der Monarchie. Ja, also es gab ja auch schon ein Niederösterreich, ein Österreich ob der Enns zum Beispiel. Es gab die Steiermark und so weiter, Tirol und so weiter. Also diese Kronländer gab es. Zu Beginn der Republik waren es dann nicht mehr die Kronländer, sondern mal noch die Länder. Und dann mit der Bundesverfassung waren es eben dann die Bundesländer. Und wie ich schon erwähnt habe, Vorarlberg war ja ursprünglich bei Tirol dabei. Die haben sich getrennt durch die Bundesverfassung. Ursprünglich war Wien und Niederösterreich beisammen. Wien wurde eigenes Bundesland durch die Bundesverfassung. Und diese besonders selbstbewusste Haltung, dieser Länderpatriotismus in der Provinz, den gab es teilweise schon in der Monarchie, aber durch den Krieg verstärkt und dann mit der Staatsgründung erst recht noch stärker, weil man einfach auch gesehen hat, Wien ist schwach, Wien kann uns nichts bieten, Wien will nur etwas von uns. Und wir haben aber ganz andere Interessen, den Ländern ging es um die eigene Einheit, denen ging es erst in zweiter Linie um einen möglichen Anschluss an Deutschland, sondern Kärnten wollte zusammenbleiben, Tirol wollte zusammenbleiben und so weiter und so fort. Die Steiermark wollte die Einheit behalten. Also da war eben der Länderpatriotismus, der Gedanke an die Einheit am stärksten einfach. Und die Bundesverfassung 1920 hat dann das Verhältnis zwischen den Ländern und dem Zentralstaat geregelt.
Bitte.
Ja, ich hätte auch eine Frage, und zwar, es war doch in den 60er oder 70er Jahren noch einmal, soweit ich mich erinnere, die wollten doch die Vorarlberger wieder noch zur Schweiz gehen, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Hat es da Diskussionen gegeben? Oder ist da nichts?
Lass uns mir noch denken, in den 60er, 70er an die Vorarlberger dann.
Also wie ihr relativ jung war.
Also an eine große Bewegung, ich kann mich nur an die Südtiroler erinnern, an die Bombenanschläge und so weiter, aber an jetzt an es gab in Vorarlberg diesen Skandal mit diesem Bodenseeschiff, wenn Sie das meinen, wo ein Bodenseeschiff nach Karl Renner hätte benannt werden sollen und die Vorarlberger in einer Art Rebellion gesagt haben, nein, das ist sozusagen ein Wiener SPÖ-Politiker, ja, wir wollen, dass das Schiff Vorarlberg heißt. Ja.
Gut, dann stelle ich zum Abschluss noch eine Frage. Es ist das Stichwort Räterepublik schon gefallen. Und zur Zeit, als noch der Status Deutsch-Österreich existiert hat, war ja eine versuchte kommunistische Revolution im Gange, die, wie Sie gesagt haben, ja auch jetzt von den Sozialdemokraten unterbunden werden konnte. So nach dem Vorbild ungarische Räterepublik. Ein paar Worte, was bedeutet Räterepublik?
Ja, also Räterepublik ist sozusagen das deutsche Wort für Sowjetrepublik, ist also eine Staatsform nach sowjetischem Muster, nach dem Muster von dem, was 1917 und Folgejahre in Russland, in der UdSSR geschehen ist. Es gab, Österreich war für ein paar Monate sogar von zwei Räterepubliken in Mitteleuropa mit denen benachbart. Einerseits in Bayern gab es eine kurzzeitige Räterepublik und in Ungarn gab es die. Das sozusagen war für die Kommunisten der Kommunismus, wie sie ihn in diesen Jahren sich vorgestellt haben, ja, der sich aber in Europa eben nicht behaupten konnte, auch in Deutschland nicht behaupten konnte, und der eben definitiv auch von der Sozialdemokratie sowohl in Deutschland zum Beispiel als auch in Österreich kleingehalten wurde oder überhaupt versucht worden ist, dass man die sozusagen linksradikalen, linksextremen Kräfte in die eigene Partei einbindet. Und da war zum Beispiel Friedrich Adler einer oder auch Julius Deutsch, die diese Räte in die Sozialdemokratie mit eingebunden haben.
Und dieser Kommunismus war aber bei Weitem nicht der Kommunismus, den man später unter Stalin
hat. Das war kein Stalinismus und das war eben auch nicht der gelebte reale Sozialismus, sagen wir unter Khrushchev oder wie er in den Ostblock in den 40 Jahren der Fall war. Aber natürlich muss man auch sagen, dass auch eine Räterepublik, wie sie unter Béla Kun in Ungarn war, auch eine blutige war. Die Reaktion der Weißen und der Admiral Horthy erst recht dann natürlich auch. Also die Konterrevolution war ebenfalls eine sehr, sehr blutige Angelegenheit.
Okay. Keine Frage mehr. Ich zeige jetzt noch einmal das Buch. Ist der Büchertisch mittlerweile eingetroffen? Nein! Der Büchertisch ist nicht eingetroffen. Dann lade ich Sie dazu herzlich ein und halte Sie dazu an, das Buch zu kaufen. Nicht beim Büchertisch, aber in einer Ihr lieben Bibliothek, Buchhandlung. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, erschienen jetzt bei Krähenmeier Scheriau. Und wie gesagt, wir sind mit der Präsentation hier sehr, sehr früh. So wie mir Herr Rauscher gesagt hat, wurde es bei Thalia gar nicht vorgestellt.
Es gibt es aber schon hier in Linz bei Thalia. 10 Stück haben Sie schon.
Gut so. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Sie haben gemerkt, wie rege das Interesse war, wie enorm auch die Aufmerksamkeit war. Das liegt an Ihrer Art vorzutragen und an der Wichtigkeit und Bedeutung des Themas. Und was ich jetzt auch so in meinem Herzen gespürt habe, ich glaube, wir können alle froh sein, wie es in Österreich ist und wie Österreich zustande gekommen ist. Und ich denke, das soll man schätzen und auch würdigen. Ich danke Ihnen sehr.
Dankeschön. Danke. Danke. Okay.
Nächste Veranstaltungen noch ganz kurz. Nächste Woche Kepler Salon extra extern Kreativität, Fragezeichen. In 2 Wochen des Rätsels Lösung, Einblicke in die Phönixen-Rätselwerkstatt. Herzlichen Dank.